Ich möchte als erstes ein Beispiel bringen, weil vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen. Wir als Familie haben ein Hörbuch angehört im Sommer, eigentlich über längere Zeit. Und es wurde von einer Frau, einer Amerikanerin, geschrieben, Nina Willner. Und es heißt 40 Herbste, eine Familiengeschichte im Kalten Krieg. Und Nina Willner ist Tochter einer Frau, die aus Ostdeutschland, aus den ehemaligen DDR, eigentlich Ostberlin, geflüchtet ist. Ganz am Anfang. Und dann, so ihre Mutter war getrennt von ihrer Familie in der Ostdeutschland, in DDR. 40 Jahre lang. Und deswegen heißt es 40 Herbste. Und das, was ich heute erwähnen möchte, weil das Buch ist sehr interessant, weil es zeigt, wie die eine Tochter in Freiheit gelebt hat und wie es ihr ging und wie die andere Familie dann eigentlich unter diesem totalitären Regime sehr gelitten hat und keine Freiheit hatte und sogar sich gequält hat mit, wie gehen wir damit um, was ist richtig, was ist falsch. Wir können nicht einfach nichts machen, zu Hause sitzen, aber wir können auch jetzt nicht in allem nachgeben. Sehr interessante Geschichte. Aber zum Schluss, die Tochter der geflohenen Mutter als amerikanische Staatsbürgerin wurde in der amerikanischen Armee dann als Agentin in West-Berlin eingesetzt und hat dann verschiedene Missionen, die sie in der ehemaligen Ost-Berlin durchführen musste. Und da im Ost-Berlin war dann eine Cousine, eine ihrer Cousinen. Und du siehst, beide, die haben ganz unterschiedliche Lebensqualität und Lebensaufgaben. Aber dann kommt der 9. November 1989. 9. November 1989 ist der Tag, wo der Mauer gefallen ist. Und wie ihr vielleicht wisst aus der Geschichte, das war eigentlich nicht so gedacht, nicht so geplant. Da war ein Beamter, ein hochrangiger Regierungsmitglied, der hieß Günter Schabowski und der verkündigte neue Freiheiten, aber dann wusste er nicht ganz genau, wie er das sagen sollte. Jemand aus der Presse hat ihn gefragt, wann fangen diese neue Freiheiten an, wann darf man frei die Grenze überqueren? Und er sagte, naja, soweit ich weiß, ab sofort. Das löste eigentlich eine total große Welle an Menschenmenge aus, die dann direkt an den Mauer gegangen sind und sagten, eben der Schabowski meint, es ist offen, wir dürfen durch. Da stehen die Beamten vor Tausende von Zivilisten. Zum Schluss machen sie die Toren auf, der Mauer fällt. Warum erzähle ich das? Es ist so passiert, aber Heidi war die Tante, also das heißt die Schwester der geflohenen Frau. Also die Heidi war die Tante von dieser Enkelin. Sie war noch, ist in DDR aufgewachsen, sie war nicht in Berlin, sie haben davon gehört, der Mauer ist gefallen, man darf ausreisen. Wie denkt ihr, haben sie als erstes darauf reagiert? Waren sie sofort zuversichtlich und sagten, ja, okay, gehen wir jetzt. Man würde es vielleicht denken, dass sie darauf gewartet haben, sie wollten eigentlich frei sein. Aber interessanterweise, nein, die erste Reaktion, die diese Tante hatte, war, alles ein Trick. Stasi steht dahinter. Die wollen eigentlich jetzt so tun, als ob der Grenze offen ist, als ob wir Hoffnung haben dürften. Aber sobald jeder, der das begrüßt, dorthin geht, dann werden die alle verhaftet oder irgendwas wird passieren. Die machen die Grenzen wieder dicht und damit haben sie alle der Regimegegner entdeckt und die sind dann alle weg. Es dauerte einige Zeit, bis diese eigentlich Freiheit liebende Menschen tatsächlich Hoffnung schafften, dass das kann wirklich wahr sein. Und erst nachdem sie es gewagt haben, die Grenze zu überqueren und gemerkt haben, das ist doch Realität, das ist doch Wahrheit, wir dürfen doch Hoffnung haben, haben sie sich unglaublich gefreut. Aber als erstes hatten sie keine Hoffnung. Warum? Weil sie es nicht glauben konnten. Weil sie es nicht annehmen konnten. Sie dachten, nein, das lässt die Regierung nie zu. Die schießen auf uns sicher, wir werden alle umkommen. Ich denke, dass wir auch als Christen in diese Situation hineinkommen können. Und zwar, dass wir aus unseren vergangenen Erfahrungen so viel Schwieriges, so viel Schlimmes erlebt haben oder so viel das Gegenteil von Hoffnung und freudige Erwartungen erlebt haben. Wir haben unsere Hoffnung auf was gesetzt, wurden enttäuscht. Irgendjemand verspricht uns etwas und dann kommt es nicht zustande. Irgendjemand soll treu sein, ist nicht treu. Irgendeine Regierungsmitglied oder Politiker oder irgendwas verspricht dies und jenes, genau das Gegenteil passiert. Und wir tun uns schwer zu glauben, dass die Verheißungen, die Gott uns gibt, tatsächlich die Realität sind und darauf fixiert zu sein. Und irgendwie steckt in uns auch wegen unserer vergangenen Gefangenschaft in der Sünde eine richtige Herausforderung, dass wir uns auf die Wahrheit der Hoffnung Jesu fixieren. Und deswegen sagt Paulus, liebe Geschwister, es reicht nicht, dass ich euch einfach erzähle von diesen wunderbaren Wahrheiten in Verse 1 bis 12. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr eine gewisse Entscheidung treffen. Jetzt müsst ihr euch auf diese Hoffnung wirklich euch setzen. Setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade. So, was ist unser Sündenfaktor? Warum brauchen wir so ein Vers wie Vers 13? Weil wir fixieren uns auf die falschen Sachen. Aus Erfahrung, aus der Vergangenheit, aus vielleicht gegenwärtiger Situation fixieren wir uns auf etwas, das Hoffnung raubt, das Hoffnung zerstört. Wir fixieren uns auf die falschen Sachen und werden dadurch unbrauchbar für den Herrn. Oder anders gesagt, könnten wir auch sagen, werden dadurch niedergeschlagen, werden dadurch entmutigt, werden dadurch innerlich kaputt. Warum? Weil wir auf das Falsche fokussiert sind. Wie die Heidi da in der DDR, sie war fixiert auf ihre Erfahrung mit der Stasi. Und das kann nicht sein, dass es keine Mauer mehr gibt. Nein, das kann nicht sein. Ich habe das erlebt. Ich weiß, was die Stasi tut. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die sind nicht vertrauenswürdig. Das wird in den Medien verkündigt. Okay, kann ich es nicht glauben. Kann nicht wahr sein. Wir sind auf falsche Sachen fixiert. Das, was der Herr möchte, ist, dass wir uns auf sein Wort fixieren, auf seine Offenbarung, auf Jesus Christus, dass wir das wirklich tun und dadurch Hoffnung auch schaffen. So, wir sehen hier in alles, was auf uns jetzt zukommt, in den nächsten Versen, drei Dinge werden betrachtet. Das erste ist, setz dich auf der Hoffnung. Zweitens, seid heilig, wie Gott heilig ist. Und dann drittens, leb ein ehrfurchtvolles Leben vor Gott, der richtet. Versteh, was das bedeutet und lebe dein Leben in dieser gottesfürchtigen Art und Weise. Und das alles entsteht aus der Realität der Hoffnung in Jesus Christus. Und ich möchte jetzt ein bisschen etwas tun, vielleicht hilft das uns. Das Wort Hoffnung in unserer deutschen Sprache ist ein bisschen neblig, weil Hoffnung kann auch bedeuten etwas sehr Schwammiges. Man geht vielleicht, also ich empfehle das nicht, ich glaube, das ist eigentlich eine ungerechte Handlung, eine Verschwendung des Geldes Gottes. Aber manche Leute gehen zum Casino und wollen dort eben mit ihrem Geld spielen. Und dann sagen sie, ich hoffe, dass ich was gewinne. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, ich habe keine Ahnung, was kommt. Es könnte sein, aber mein Wunsch ist, dass irgendwie durch Zufall, irgendwie, dass ich was bekomme. Es ist nicht die Hoffnung, die Petrus hier meint. Du würdest glauben, wenn jemand zur Casino geht und sagt, ich erwarte, dass ich alles gewinne, dann würdest du sagen, verstehst du, was ein Casino ist? Verstehst du, wie das funktioniert? Aber das ist, was die Hoffnung ist, die der Herr hier uns meint. Die Hoffnung ist keine bloße Wahrscheinlichkeit oder vielleicht Möglichkeit. Es ist eine Erwartung, die felsenversicher ist. So, wir sollten Hoffnung immer mit Erwartung verbinden. Genau wie Glaube immer mit Erwartung verbinden. Da ich glaube, erwarte ich etwas von Jesus. Ich glaube an Jesus, ich erwarte, er wird mich retten. Ich hoffe an Jesus, ich erwarte, er wird geben, was er versprochen hat. Es ist eine totale, hundertprozentige Erwartung. Ich habe diese Hoffnung, die felsenfest ist, in Christus. Also, die Stelle sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Erste, was wir betrachten wollen, ist dieses umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist eine tolle Redewendung aus der damaligen Zeit. Und wir müssen das natürlich ein bisschen erklären. Wir sehen eigentlich diese Idee auch in Epheser 6, als der Paulus die Waffenrüstung Gottes darstellt, wo er uns sagt, dass wir stark sein sollen im Herrn und in der Kraft, Macht seiner, Entschuldigung, muss das richtig sagen, in der Macht seiner Stärke. Vers 13 zieht die ganze Waffenrüstung an und dann steht da, steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Umgürtet. Und hier der Petrus sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was meint er da? Naja, du musst verstehen, damals haben die Leute lange Kleidung getragen, so man könnte fast sagen ein Rock oder ein langes Gewand, das bis zum unten gekommen ist. Und man konnte über diesen Stoff leicht stolpern. Bist du jetzt Soldat, wie in Epheser 6, dann brauchst du Freiheit für deine Bewegungen. Du willst jetzt nicht da viel Stoff um die Füße herum haben. Du musst das irgendwie hochheben. So, die haben dann mit einem Gürtel oder mit einem irgendeinem Stoff diese lange Kleidung hochgebunden. Man kann das so sagen, das Wort umgürtet kann sich darauf beziehen, einen Gürtel enger zu schnallen, eine Schnur oder ein Seil festzuziehen oder etwas festzubinden, um eine bestimmte Handlung vorzubereiten. Im Altertum bezog sie diese begriffliche Vorstellung auf das Umgürten des Gewandes. Wenn sich eine Person schnell und leicht fortbewegen wollte, zog sie ihr Gewand häufig durch einen Gürtel oder eine Schärpe hoch. Um Stolpern zu vermeiden, zieht man diesen Stoff hoch und dann kann man ja, tanzen, laufen, springen, was auch immer, was auch da notwendig ist. Was der Petrus hier auch tut, ist, er verbindet das mit unserer Gesinnung. Was ist unsere Gesinnung? Das ist unser Denken. Das ist, wie wir denken, was wir denken. Liebe Geschwister, wenn wir Hoffnung haben wollen, dann fängt es damit an, dass wir absichtlich unsere Gedanken vorbereiten, um sich in der biblische, christusähnliche, gottgefällige Richtung zu bewegen. Das heißt, wie in eben Epheser 6, umgürtet euch mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Was bringt uns in unserem Denken zum Stolpern, dass wir keine Hoffnung haben? Worauf sind wir fokussiert in unserem Denken, das uns zum Stolpern bringt, das uns zur Entmutigung bringt, weil wir die Hoffnung, die Erwartung verlieren? Legt das ab. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid bereit, im Glauben Jesus nachzufolgen. Aufgrund dessen, was du weißt, die Wahrheit ist. Also unser erster ganz einfacher Punkt aus dieser Stelle, aus dieses umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, ist, sei in deinem Denken gut vorbereitet. Denke hoffnungsvoll. Man könnte auch sagen, denke biblisch. 2. Korinther 10, Vers 3 sagt es so, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede hohe, ich glaube, eine Übersetzung hat dieses griechische Wort mit Gedankengebäuden zerstören. Also richtige Dinge, die wir in unserem Kopf, in unserem Denken bauen, basteln auf und sagen, das ist jetzt die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Jesus ist Überwinder. Wir sind Sieger in Jesus. Und das bauen wir auf und dann sagen wir, okay, jetzt habe ich keine Hoffnung. Warum? Weil ich in meinem Herzen, in meinem Denken was völlig Falsches aufgebaut habe. Das Wort ist dazu da, durch den Heiligen Geist, diese Dinge zu zerstören. Jede Hürde, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Das ist eben 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 6. Überlegt euch, das ist, was das Wort sagt. Petrus sagt deswegen, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Lasst nicht zu, dass euer Denken, euer Gesinnung, euch zum Stolpern, zur Zerstörung führt. Extrem wichtig. So wie macht man das? Es ist nicht besonders kompliziert. Wie veränderst du dein Denken? Naja, du musst dein Denken neu einstellen. Wie tust du das? Was ist mächtig, um deine Gedanken zu verändern? Was kann dich neu machen? Naja, der Heilige Geist. Der gleiche, der dich neu gemacht hat in Christus. Und was wird der Heilige Geist verwenden, um dich das neue Denken beizubringen? Er wird jetzt nicht eben SpongeBob auf die Fernseher verwenden dafür. Das glaube ich nicht. Er wird sicherlich auch nicht jetzt irgendwelche Nachrichtensendungen verwenden dafür. Nicht, dass die jetzt sündig sind. Das ist interessant und teilweise wichtig zu wissen, was in der Welt los ist. Aber was wird der Heilige Geist verwenden, um unser Denken, unsere Gesinnung umzuformen? Ich glaube, wir alle wissen, oder? Sein Wort. Und was müssen wir tun, um aufnahmefähig zu sein für sein Wort? Beten. Uns öffnen dem Herrn im Gebet. Wann sollen wir das tun? Nur am Sonntag? Naja, wirst du nur einmal in der Woche essen am Sonntag? Wirst du stark sein durch die ganze Woche körperlich? Nein, du wirst sehr schwach sein. Daher, liebe Geschwister, noch einmal etwas, das wir sehr oft in der Gemeinde betonen. Die Beziehung mit dem Herrn ist etwas, das zu Hause hauptsächlich passiert, indem wir Gemeinschaft mit dem Herrn in seinem Wort, in dem Gebet und im Gehorsam pflegen. Und Petrus geht wieder darauf zurück und sagt, liebe Geschwister, hier ist die Wahrheit. Und jetzt seid ihr dran, entscheidet euch dafür. Nimmt alles weg aus dem Weg, das euch zum Stolpern bringen könnt und lasst zu, dass ihr denkt, wie der Herr will, dass ihr denkt. Weil der Kampf findet in eurem Gedanken statt. Unsere Gedanken entstehen aus unserem Herzen, ist alles miteinander verbunden. Aber wie wir denken, das wird dann eben entscheiden, was wir tun. Römer 12, 1 bis 2 ist eine Stelle, die wir alle gut kennen. Aber gerade hier wird genau dieses Thema angesprochen. Paulus hier sagt, ich ermahne euch nun. Und vergisst nicht, Römer 12 schließt direkt an Kapitel 1 bis 11. Und Römer 1 bis 11 sind die Kapitel, wo Paulus durch die Inspiration des Heiligen Geistes die Lehre des Evangeliums klar und deutlich darstellt. Und Kapitel 12 dann fängt an und sagt, jetzt hier sind die Auswirkungen. Hier ist, was das für dein praktisches Leben bedeutet. Es darf nicht nur Theorie bleiben. Und daher schreibt er, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist, was der Petrus im zweiten Teil ansprechen wird, als er sagt, seid heilig, wie er heilig ist. Paulus sagt es hier, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln oder in eurer Gesinnung verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denken. Die Erneuerung, das Neumachen, das Neudenken lernen, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen hier, liebe Geschwister, extrem vorsichtig sein, dass wir wirklich biblisch gesund denken und uns nicht in irgendeine unbiblische falsche Richtung leiten lassen und lenken lassen. Ich habe diese Woche in den Nachrichten etwas gelesen, das mich zutiefst traurig gemacht hat. Aber leider etwas ist, das vorgekommen ist, und zwar, es hat mich besonders, hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als es da stand, eben als Titel, 13-Jähriger starb ohne Behandlung, Eltern müssen 5 Jahre in Haft. Und ich habe gedacht, oh nein, was ist jetzt da passiert? Und laut Bericht hier, und natürlich, wir wissen, wir müssen immer mit Vorsicht genießen, was in den Medien steht, aber ungefähr, was die darstellen, ist, dass dieses Ehepaar war, ja, irgendeine Art von christlicher Ehepaar, was sie sich genannt haben. Und sie wollten nicht zulassen, dass das Kind medizinisch behandelt wird. Ich lese es einfach hier. Das Kind hatte Pankreatitis. Dieses Pankreatitis verschlechterte sich und das Kind hätte eigentlich da behandelt werden können. Mitte September 2019 spitzte sich die gesundheitliche Lage der nunmehr 13-Jährigen zu, bis das Mädchen am 17. des Monats nicht mehr aus einem diabetischen Koma erwachte. Die Eltern beobachten das Sterben ihres Kindes vom Krankenbett aus. Anstatt einen Arzt zu rufen, verließen sie sich auf ihren Glauben. Dieser spielte in der Hauptverhandlung eine bedeutende Rolle. Die im Bezirk Krems wohnenden Beschuldigten und ihre Kinder gehören laut eigenen Angaben der evangelikalen Religionsgemeinschaft Gemeinde Gottes an. Der 39-Jährige charakterisierte diese Gruppierung unter anderem als strikt bibeltreu mit konservativen Moralvorstellungen und dem Glauben an Wunderheilungen. Angesichts des schlechten Gesundheitszustandes der Tochter hätten er und seine Frau auf Gott vertraut und gehofft, dass Gott ihr hilft. Der 13-Jährigen habe er dennoch angeboten, zum Arzt zu fahren, aber sie wollte nicht. Sie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Die Erkrankte habe gesagt, wenn Gott sie nicht heilt, will sie in den Himmel. Jetzt, das klingt irgendwie fromm. Aber ist das fromm? Nehmen wir die gleiche Situation. Dein Kind spielt am Spielplatz, da ist ein extrem scharfes Metallgegenstand am Spielplatz und so blöderweise da. Dein Kind schneidet sich direkt da am Arm und fängt an zu bluten. Und du stehst da am Spielplatz als Christ. Was sollst du tun, um deine Hoffnung auf den Herrn zu setzen, um an Gott zu glauben? Sollst du gleich dastehen und zuschauen, als dein Kind blutet und sagt, oh Herr, mein Kind blutet, bitte heil mein Kind. Das klingt dumm, oder? Aber liebe Geschwister, das ist 1:1 das Gleiche, was dieser Ehepaar hier getan hat. Es gibt gewisse Dinge, die der Herr uns Wissen gegeben hat, wo wir handeln müssen. Und Hoffnung auf den Herrn setzen heißt nicht, ich bin immer untätig und schau zu und sag, okay, Herr Gott, du machst alles, bitte, heil mein Kind. Nein. Paulus schreibt Timotheus und sagt, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen. Gott hat uns gewisse Weisheit und Kenntnisse gegeben, die wir brauchen sollen. Wo eine akute Erkrankung vorhanden ist, wo wir als Menschen durch Gottes Gnade auch wissen, wie wir das behandeln können. Hier hätte das Kind ins Spital gehen können, eine ganz normale Behandlung haben können und leben können. Aber das Kind hat ihre Hoffnung und die Eltern auch auf etwas gesetzt, das nicht biblisch ist. Und zwar, dass Gott in allen Situationen durch Wunder uns Gesundheit zuspricht und dass wir dieses Recht darauf haben, ohne dass wir irgendwelche medizinische Maßnahmen ergreifen. Liebe Geschwister, das hat mit Bibeltreue absolut nichts zu tun. Das hat mit Vernachlässigung zu tun. Und gerade hier hat auch die Regierung richtig gehandelt. Aber verstehen wir auch hier, wie wichtig es ist, dass unser Glaube biblisch informiert ist, dass wir nicht in eine falsche Richtung gehen? Es ist eine Art, Gott ist so mächtig und verspricht uns so viel, das heißt, ich muss nichts machen? Oh doch, setzt eure Hoffnung auf den Herrn. Gebt alles weg, das euch zum Stolpern bringt. Denkt und handelt tatsächlich biblisch. Extrem, extrem wichtig. So, in solcher Situation hätte jemand diese liebe Ehepaar sagen müssen, liebes Ehepaar, ihr habt eine Verantwortung, die Hilfe, die Ärzte euch anbieten können, in Anspruch zu nehmen. Das alles andere ist Vernachlässigung. Das ist gerecht. So, Setzen wir unsere Hoffnung auf den Herrn, aber tun wir das auf eine biblische Art und Weise und nehmen wir unsere Verantwortung auch wahr. So, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Denkt biblisch korrekt und gibt keine Ausreden, weil ihr sagt, naja, die Bibel sagt. Ja, aber die gesamte Bibel. Lies die gesamte Bibel im gesamten Kontext. Schau das Herz Gottes an. Verstehe, was das gesamte Bild ist. Jesus Christus sagt, er will eigentlich Barmherzigkeit sogar mehr als Opfer. Wie funktioniert das genau? Ist Opfer jetzt dann mal nicht mehr notwendig? Nicht mehr wichtig? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Opfer muss entstehen aus einem Herzen, das voller Barmherzigkeit ist. Genau das hat Jesus auch gesagt. Geh nicht hin und opfere und steh vor den Altar und da hast du in deinem Herzen irgendein Groll oder irgendein ungeklärte Sache mit irgendeinem Bruder und tu, als ob Gott deine Anbetung annehmen wird. Nein, zuerst mal bring das in Ordnung mit deinem Bruder und dann komm und opfere. Es dreht sich um unser Herzen, was der Herr tun in uns verändern möchte. So als erstes, wir müssen biblisch richtig denken. Sonst werden wir keine Hoffnung haben. Sonst werden wir falsche Dinge ziehen. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Und das ist nur ein Wort. Und das kann man schnell lesen und dann vergessen. Aber liebe Geschwister, ich glaube, für unsere Zeit heute ist das fast genauso wichtig. Also es ist genauso wichtig wie das Denken. Und das ist eben, seid nüchtern. Seid nüchtern. Okay? Was meint er jetzt damit? Was ist mit nüchtern hier gedacht? Natürlich, nüchtern verstehen wir schon in Bezug auf irgendwelche Drogen oder irgendwelche so alkoholische Getränke. Jemanden, der nüchtern ist, ist jemanden, der nicht betrunken ist, der vollen Besitz seiner Fähigkeiten hat. Und das ist auch natürlich wer dabei. Aber es ist viel mehr als nur das. Nüchtern ist ein Wort, das bedeutet jemanden, der seine Emotionen, seine Gefühle im Griff hat. Das klingt komisch, aber seid nüchtern. Wir können es vielleicht so sagen, pass auf deine Emotionen auf. Lass nicht zu, dass deine Gefühle dich verleiten. Du sagst, hä? Wie kriegst du das auch aus diesem Wort, seid nüchtern? Nüchtern ist eigentlich ein biblisch diszipliniertes Denken und Handeln. Das Gegenteil von emotionales, unbegründetes Denken und Handeln. Wie fühle ich mich heute? Das ist, was wir auch unsere Kinder immer wieder helfen müssen zu verstehen. Die wollen nicht in der Schule gehen in der Früh. Warum wollen sie nicht? Naja, die sind müde, oder? Haben gerade keinen Spaß drauf. Okay, was sagst du dein Kind? Pass schon, bleib zu Hause die ganze Woche, nächste Woche auch. Fühlst du dich wohl? Willst du nächste Woche in die Schule gehen? Nein, will ich nicht. Okay, bleib zu Hause. Was willst du? Schokolade essen. Okay, gut, mehr Schokolade. Eis essen. Gut, mehr Eis. Was willst du noch? Wonach fühlst du dich? Und dann nach 3-4 Wochen auf einmal die Behörden. Dein Kind ist nicht in der Schule gekommen. Warum? Es wollte nicht. Ja, die Gefühle haben Nein gesagt. Und was sagen die Behörden dann? Naja, in Österreich ist es Lernpflicht. Okay, wenn du zu Hause unterrichten willst, kannst du zu Hause, aber das musst du anmelden. Wir müssen wissen. Also dein Kind darf nicht einfach im Bett liegen und Schokolade essen, selbst wenn es das möchte. Dummes Beispiel, aber wir verstehen das, oder? Was wollen wir unsere Kinder beibringen? Du, Junior oder Juniorin, du musst was lernen. Also, wenn du nicht lesen kannst, wenn du nicht rechnen kannst, wenn du keine Ahnung von Geschichte und so weiter, wirst du dich heute schwer tun. Genauso wie zum Beispiel Gemeindebesuch am Sonntag oder in anderen Sachen. Man sagt nicht, fühle ich mich dazu oder nicht. Na, es ist wichtig, das ist eine Priorität. Das ist unsere Grundvoraussetzung oder Grundpriorität, die wir setzen. Ich will dorthin, das ist extrem wichtig. Wir folgen nicht Gefühle, wir folgen die Wahrheit. Warum sagt er hier, seid nüchtern? Er hat gerade gesagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, macht eure Gedanken richtig. Er sagt hier, seid nüchtern, weil unsere Gefühle können leicht unsere Gedanken eigentlich zerstören. Du weißt ganz genau, was richtig ist und du hast dich darauf fixiert, du hast das in deinem Kopf und dann auf einmal, aber ich habe keine, wie man in Deutschland oft sagt, ich habe keinen Bock. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nach Österreich hier gekommen ist. Sagt man das hier auch? In Österreich habe ich das, also in Deutschland habe ich das oft gehört. So, ich habe keinen Bock. Also, okay, hol dir ein bisschen Bock. Wo bekommst du Bock? Kannst du irgendwo Bock kaufen? Was ist jetzt richtig hier? Ja, also wo findet man Bock? Und liebe Geschwister, für einen Christ, wir finden unser Wunsch, unser Verlangen danach im Wort, in der Hoffnung, in der Realität. Wer ist Christus? Was hat er für uns versprochen? Unsere Gedanken, unsere Emotionen dürfen und müssen unter der Herrschaft Jesu kommen. Emotionalität ist das Ausschalten des Denkvermögens zugunsten der Gefühle. Um nüchtern zu sein, muss man die Emotionen unter der Herrschaft der Weisheit und Wahrheit bringen. Was ist weise? Was ist wahr? Jetzt folge ich das, sonst folge ich meine Gefühle. Und Gefühle verleiten uns. Und es ist nicht unecht, uns für die Wahrheit zu entscheiden und gegen Gefühle. Man könnte denken, oh ja, dann verleugne ich wer ich wirklich bin, weil die Gefühle sind nicht da. Ich habe mit jemandem vor kurzem gesprochen, der war in der Früh müde und sagte, ich wollte eigentlich nicht aufstehen. Dann bin ich aufgestanden und dann ging es mir besser und fühlte mich wohl. Was ist da passiert? Da diese Person aufgestanden ist, also das Richtige getan hat, auf einmal folgten die gute Gefühle. Was passiert, wenn du im Bett bleibst den ganzen Tag? Die Gefühle werden toll. Na, da wirst du noch fauler, da wirst du noch grantiger, wirst du noch unmotivierter. Interessanterweise, dass gute Gefühle folgen Gehorsam. Wer fühlt sich nicht wohl, der sich gegen sich selbst und für das, was gut ist und nicht und Gott gefällig ist, entscheidet? Und das ist auch, was der Geist Gottes dann uns gibt. Er schenkt uns Gefühle, die Frieden sind, weil wir eben Glaubensgehorsam in unserem Leben pflegen. Gefühle sind jetzt aber auch von Gott. Gott hat Gefühle. Es ist nicht, dass du deine Gefühle ausschalten sollst. Das ist nicht, was das Wort hier meint. Nüchtern heißt nicht Gefühle ausschalten, sondern Gefühle biblisch verwenden. Beispiel Zorn. Zorn ist manchmal sehr wohl gerecht. Aber wozu ist Zorn da? Damit du jemanden verprügelst? Damit du jemanden zerstörst? Nein, Zorn ist ein starkes Gefühl, das etwas als negativ betrachtet und ablehnt. Aber Zorn soll uns motivieren, sagt das Wort, dass wir das Böse mit Gutem überwinden. Wir sollen erkennen, das ist böse. Und da wir eben unsere Lenden umgürtet haben mit der Wahrheit und wir stolpern nicht, dann wissen wir, wenn ich was Böses sehe, dann gebe ich nicht mehr Böses dazu. Ich schlage nicht zurück, wenn jemand mich schlägt, sondern ich segne. Warum? Weil wenn ich was Gutes dazu gebe, überwinde ich das, was böse ist. Woraus entsteht das? Aus meinem Kenntnis des Wortes und meinem Glaube daran, dass das auch die Wahrheit entspricht. Und so Zorn zeigt mir, oh, das ist schlecht. Gut, du hast was richtig erkannt. Was tust du? Was schlecht ist noch dazu? Nein, jetzt werde ich das überwinden mit dem, was gut ist, was Gott Ehre gibt. Angst. Sollen wir niemals Angst haben? Glaub schon. Jeder Papa wird sagen, Angst ist in gewisse Dinge gut. Du sollst Angst haben, wenn es eine Straße gibt. Du sollst Angst haben, wenn es da einen Abgrund gibt. Du sollst erkennen, das ist gefährlich. Du sollst nicht da herumspazieren und tanzen, da direkt am Rand des Abgrunds. Hey, schau, ich bin nur einen Zentimeter entfernt von 500 Meter nix. Bisschen Respekt davor haben, bisschen Angst haben ist gut. Das Problem mit Angst ist, dass wir manchmal Angst vor den falschen Dingen haben und dass unsere Angst uns verhindert, das zu tun, was Gottes Wille ist. Daher muss Angst uns motivieren, Dinge zu prüfen, die uns Angst einjagen. Ist das aber trotzdem, ist das erstmals eine Dummheit, wie zum Beispiel mitten auf der Straße spielen? Du sollst Angst haben, geh weg. Prüfe das. Oder ist das etwas, das jetzt trotzdem mit Risiko und Gefahr verbunden ist, aber es ist Gottes Wille, dass ich das tue? Ich habe Angst, aber ich soll das tun. Vor Menschen stehen und reden. Ich habe Angst. Aber wie soll ich sonst von Jesus erzählen? Soll meine Angst mein Leben beherrschen oder soll das Wort Gottes und Jesus mein Leben beherrschen? Wird irgendjemand mich umbringen, weil ich da vorne stehe? Naja, ich glaube nicht. Normalerweise nicht. Das heißt, Angst darf uns motivieren zu prüfen und dann, wenn wir wissen, das ist doch Gottes Plan und Gottes Wille, im Vertrauen das zu tun, was Gottes Plan ist. Verliebtheit, ist das schlecht? Gefühle der Verliebtheit. Oh, mit jungen Jahren siehst du meinen Prinz oder meine Prinzessin und auf einmal, oh, ich kann nur daran denken. Ist das schlecht? Nicht unbedingt, aber das soll uns dazu motivieren, darüber nachzudenken, was ist wahre Liebe. Wenn du jetzt am Montag in, was weiß ich, Mädchen Nummer 1 verliebt ist, am Dienstag Mädchen Nummer 2 und am Mittwoch Mädchen Nummer 3 und für alle drei Mädchen ist ein junger Mann verliebt und hat die gleiche, oh, so schön, da muss man was lernen, oder? Da muss man überlegen, was ist eigentlich Liebe und meine Gefühle muss ich unter dem Herrschaft des Herrn bringen und eigentlich diese Gefühle reservieren für jemanden, mit dem ich mein Leben verbringen darf. Ich schenke mein Herz nicht einfach jedes schönes Gesicht oder hübscher Mann, fescher Mann, der an mich vorbeiläuft, sondern Herr, zeig mir den du hast für mich. Und danke, dass ich diese Gefühle haben darf und der Tag kommt, wenn du mich verbinden wirst mit der Richtige, mit die Richtige. Freude motiviert uns eigentlich dazu, dankbar zu sein, Gott zu danken. Trauer motiviert uns dazu, Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Emotionen sind nicht schlecht, aber wenn unsere Emotionen uns in eine falsche Richtung führen und leiten, das ist ein Problem. Seid nüchtern, lass deine Emotionen vom Herrn geführt werden. William Carey hat das auch erlebt. William Carey war Missionar in Indien und er hat eine furchtbare Situation erlebt. Er hat jahrelang gearbeitet, um die Bibel auf die Sprachen der Menschen dort in Indien zu übersetzen. Und dann kam in einer Nacht ein Feuer und hat alles zerstört, fast. Fast alles zerstört. Und er dachte, das Ganze ist nicht. Und er schrieb in einem Brief an einen Freund, das Unglück ist ein weiteres Blatt auf dem Weg der Vorsehung, das uns aufruft, dem zu vertrauen, dessen Wort verordnet hat, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen, denen, die Gott lieben. Seid daher stark in dem Herrn. Er wird das Werk seiner Hände nie lassen. Was tut William Carey? In dem Moment, wo man Verzweiflung haben könnte, wo man eigentlich total innerlich zerstört sein könnte und die große Frage, warum Gott hast du das zugelassen? Was tut William Carey? Genau das, was Petrus hier sagt. Er ist nüchtern in seinem Gedanken und er zieht die Lenden seiner Gesinnung hoch sozusagen. Er schaut, dass keine Gedanken ihm zum Stolpern bringen und sagt, unsere Verantwortung jetzt ist, dem Herrn damit zu vertrauen. Er ist Gott. Er weiß, was er tut. Konnte der William Carey das jetzt sehen? Nein, aber bald sehen wir, was Gott dadurch getan hat. Und es war wunderbar. So, liebe Geschwister, wir dürfen nicht zulassen, dass wir in unserem Kopf wissen, dass wir Hoffnung haben, aber in unserem Leben, in unserem Herzen das ignorieren. Unser Denken und unsere Emotionen müssen darauf folgen. Und das bringt uns dann zu unserem letzten Punkt heute. Der Punkt ist, da du deine Gedanken biblisch steuerst und deine Emotionen biblisch im Griff hast, dann kannst du deine Hoffnung setzen auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu. Also setzt eure Hoffnung ganz. Das Wort ganz ist wichtig. Ist nicht ein Teil deiner Hoffnung. Du hast nicht Hoffnung in Jesus und in eine hoffentlich gute Karriere. Ich habe vor, mehr und mehr den höher und höher im Firmenwesen zu steigen. Meine Hoffnung ist Jesus und Karriere. Nein, meine Hoffnung ist nicht Jesus und Beziehung, Familie. Nein, meine Hoffnung ist nicht Jesus und Gesundheit. Nein, meine Hoffnung ist nicht Jesus und Freiheit. Nein, meine Hoffnung ist nicht Jesus und Komfort. Nein, deine Hoffnung ist Jesus. Diese anderen Dinge können vorhanden sein, können aber auch nicht vorhanden sein. Wenn du Jesus hast, hast du Hoffnung. Deine Arbeit kannst du schnell verlieren. Deine Beziehungen können schnell weg sein, es sei denn, die verlassen dich oder die sterben unerwartet. Beziehungen können durch viele Dinge zugrunde gehen oder auf einmal nicht mehr vorhanden sein. Gesundheit, wie wir alle wissen, kann mit einem falschen Schritt schnell ganz anders ausschauen, durch irgendeinen Unfall oder irgendwas anders. Gesundheit kann heute da sein, morgen weg. Freiheit genauso. Es gibt Länder, wo Christen in einem Jahr Freiheit hatten, im nächsten Jahr wurden sie eingesperrt. Haben nicht darauf, keine Ahnung gehabt, dass es kommt. Komfort, naja, das ist sehr, sehr unzuverlässlich. Wir finden nicht unsere Hoffnung in Jesus plus irgendwas. Unsere Hoffnung ist nur ganz in Jesus Christus. Alle diese anderen Dinge sind zusätzlich dazu und sollen uns als Werkzeuge dienen, um den Herrn zu dienen. Wenn ich gesund bin, diene ich als gesunder Mensch. Wenn ich krank bin, diene ich ihm als kranker Mensch und freue mich, dass ich krank bin. Und ich sage, was? Naja, nicht, dass du krank bist, aber dass du durch diese Krankheit Jesus die Ehre geben kannst. Das heißt, sogar deine Krankheit hat Sinn und Bedeutung als Christ. Es ist leicht für mich als grundsätzlich kerngesunder Mensch zu sagen, Jesus ist gut und toll. Aber steht da einer, der mit Krankheit kämpft und trotzdem voller Hoffnung, Freude, innerliche Zuversicht ist und sagt, Jesus ist meine Hoffnung, da horcht man auf. Aha, weißt du, Gott verwendet alle diese Dinge. Gott sagt, fixier deinen Blick auf diese Hoffnung, die du in Jesus hast und ganz auf den Herrn, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und seh auch hier, dieses Blick ist nicht auf das Gegenwart, sondern auf die Zeit der Herrlichkeit, der Zukunft. Wir sind so oft fixiert auf das Jetzt und denken, es dreht sich alles um heute. Aber heute ist nur ein Schritt in Richtung Ewigkeit. Ewigkeit ist die Ruhe. Ewigkeit ist unser Endzustand sozusagen. Ewigkeit ist, wo wir errettet werden. So alles, was wir heute tun, dient die Ewigkeit. Das ist etwas, das der Herr eigentlich verwenden will. Und das ist, was auch William Carey verstanden hat. Eben fixiere deinen Blick auf die Hoffnung in Jesus. Wo willst du schauen? Wo willst du deinen Blick fixieren? Probleme? Das Leid? Wenn du das machst, wirst du vergessen, was Jesus für dich getan hat. Aber wenn du jetzt deine Gedanken und deine Gefühle unter die Herrschaft des Wortes bringst, weil du Gott liebst, weil du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist und du fixierst dich auf die Hoffnung, auf die Gnade in Jesus und das ist dein Fokus, dann kommt irgendeiner und schlägt dich ins Gesicht und du sagst, ey, au, das tut weh, aber weißt du was, der Tag kommt, wenn niemand mich mehr schlagen wird. Weißt du warum? Jesus ist mein Retter! Du sagst, was bist du, spinnst du? Okay, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber das ist diese Denkweise. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Denkweise, du kannst mir in diesem Leben nichts antun, das mir meine Hoffnung wegnimmt. Es tut mir leid, es zeigt mir nur mehr und mehr und mehr, warum Jesus meine Hoffnung ist. Warum er so wunderbar ist. Warum ich alles auf ihn setze. Ich denke an Jesus und William Carey hat das auch erlebt. Was ist passiert? Naja, natürlich wurde dann bekannt in den Vereinigten Königreich, weil William Carey kam aus England, dass dieser Brand entstanden ist. Und dann schreibt William Carey an einen Freund später, im gleichen Jahr, Folgendes. Ich begann diesen Brief gestern Abend. Ich lese jetzt ein paar verschiedene. Ich begann diesen Brief gestern Abend. Ich füge in aller Eile einige Zeilen hinzu, da ich eben die Nachricht, das ist jetzt direkt am Abend nach der Feuer, Nachricht erhielt vom entsetzlichen Verlust, der in der vergangenen Nacht die Mission befallen hat. Unsere Druckerei ist niedergebrannt. Das Feuer hat alles zerstört, außer den Druckpressen konnte nichts gerettet werden. Das ist ein schwerer Schlag, denn es wird der Druck von Bibeln für mindestens ein Jahr stillstehen. 12 Monate harte Arbeit werden den Schaden nicht wettmachen. Ganz zu schweigen vom Verlust von Manuskripten. Ich will stille sein und erkennen, dass der Herr Gott ist und mich in allem seinem Willen beugen, er wird ganz gewiss Gutes aus diesem Bösen werden lassen und seine Sache vorantreiben. Aber im Augenblick ist sein Verfügen dunkel. Niemand hat sein Leben verloren, wir wissen die Ursache des Feuers nicht. So, was ist daraus passiert? Er sagt, es schaut jetzt dunkel aus, aber Gott wird was Gutes daraus entstehen lassen. Dann später schrieb der Autor von Biografie, Großbritannien behob die Verluste in 2 Monaten. Fuller, ein Mitarbeiter von Carey, trat in die Runde der versammelten Kommissionsmitglieder der Gesellschaft und rief mit glänzenden Augen, Brüder, das Geld ist eingegangen und so beständig fließen weitere Gaben nach, dass wir einen Aufruf publizieren müssen, die Not sei behoben. Also das Geld, das notwendig war, um die Sache wieder gut zu machen, war in Überfluss vorhanden. Und dann steht hier, es war offensichtlich eine solche Katastrophe nötig gewesen, um der britischen Christenheit die Bedeutung und den Umfang des Werkes klarzumachen. Bisher hatte sie gehört, ohne zu hören. Die Katastrophe öffnete ihnen die Ohren. Im Schein des Feuers erkannten sie endlich die Größe und die Tragweite dieser Arbeit. Die Nachricht vermehrte die Anhänger und Freunde der Mission um ein Mehrfaches. Es brachte der Mission schließlich einen solchen Grad an Bekanntheit, dass sie plötzlich ganz andere Gefahren ausgesetzt war. Ein Mitarbeiter in England schrieb in den ersten Wochen des Jahres 1813 warnend, »Dieses Feuer hat eurem Unternehmen eine Berühmtheit verschafft, wie es nicht anders hätte tun können, eine Berühmtheit, welche mich zittern lässt.« Und dann schrieb er später, wir brauchen Gnade, wenn wir unbekannt sind, aber wir brauchen sogar mehr Gnade, wenn wir berühmt werden. Wie gehe ich mit dieser neuen Berühmtheit um und werde nicht stolz, werde nicht eben innerlich kaputt? Was hat Gott getan? Es hat nicht ein ganzes Jahr gedauert. Gott hat dieses Feuer verwendet, damit die Arbeit noch mehr vorangeht. Wer war in der Lage, das dann auch anzunehmen und die Arbeit weiterzumachen, weil er nicht verbittert war, weil er nicht zornig war, weil er nicht ungläubig war, zweifelnd war? William Carey und seine Mitarbeiter. Warum? Weil sie haben eben ihre Gedanken am Wort Gottes orientiert, sie haben ihre Gefühle am Wort Gottes orientiert und sie haben gehofft auf Gott. Und liebe Geschwister, das ist, was Gottes Aufruf an uns auch ist. Und das ist unser Vorrecht. Die erste Auswirkung des gnädigen Erbes, also die Realität, das, was wir in Jesus Christus haben, ist, dass wir in Jesus eine reale, lebensändernde Hoffnung, Erwartung haben, das unser Alltagsleben betrifft und ändert. Was ist deine Situation? Diese Stelle sagt uns, entscheide dich dafür, hoffnungsvoll zu leben. Schau, wer Jesus ist und lass das dein Leben verändern. Schau nicht auf die Widersacher. Unser Fazit könnte man so sagen, sei auf die Hoffnung der Gnade Jesu fixiert. Das ist ja richtig kompliziert. Nicht wirklich. Die Frage ist, tun wir das? Oder lassen wir unsere Emotionen und unsere Gedanken uns in eine Richtung führen, die das Wort nicht entspricht, die die Realität nicht entspricht? Und daher sind wir innerlich total instabil und haben hunderte Ausreden, warum es so ist. Aber keine dieser Ausreden ist, naja, weil Gott das so gemacht hat. Gott hat es nicht so gemacht. Gott hat alles schon gemacht, damit du Hoffnung haben kannst. Du hast alles, was du brauchst jetzt schon, um gottgefällig zu leben, um innerlich die Freiheit zu haben. Lass zu, dass du in der Hoffnung lebst.